Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
Ja, hallo alle miteinander. Da sind wir wieder. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt da draußen an den Anfangsgeräten. Heute bei der Board Game Theory sind mit dabei der Lars. Hi Lars.
Moin.
Der Patrick.
Guten Tag.
Der Papa.
Hallo.
Und der Axel. Hallo Axel. Und ich, der Dirk. Genau, heute wieder in einer größeren Runde. Und jetzt habt ihr gerade schon richtig gehört. Der Axel habt ihr noch nie gehört. Habt ihr vielleicht auch auf der Webseite gesehen. Aber bisher hatte der Axel leider noch nie die Zeit, hier uns die Ehre zu geben. Deswegen gibt es als allererstes mal eine kleine Vorstellungsrunde. Genau, und wir fangen ja da immer damit an, Axel. Warum Brettspiele?
Warum Brettspiele? Die waren eigentlich schon immer so da. Als man kleiner war, nur so, Mensch, ärgere dich nicht oder Monopoly und sowas. Aber meine Tante hatte eine große Brettspielsammlung. Und der beste Freund aus meiner Schulzeit hatte auch eine große Brettspielsammlung. Und dann hat man da halt immer mal was, so DSA-Brettspiele oder Dungeons & Dragons-Brettspiele. Und ja, dann hat es irgendwann mal angefangen mit DSA Pen and Paper. Ja, dann ging das so immer weiter und weiter.
Okay, also du bist quasi so richtig krass über Brettspiele schon ganz klein reingekommen, ja. Und dann über Pen and Paper noch tiefer.
Genau, dann ein bisschen mehr so Fantasy-Richtung.
Ja.
Und dann halt durch D&D, ne, dann, wenn man das mal mit den Miniaturen gesehen hat, dann hat man gedacht, boah, geil. Und dann ging es von D&D irgendwann zu Decent, wo dann halt ein Haufen Miniaturen waren und ja.
Okay, cool. Hast du dann auch zwischendurch mal so eine Pause eingelegt? Hört man ja immer mal wieder, dann gab es mal zwischendurch eine Flaute, gar keine Brettspiele, nur Videospiele oder sowas.
Ja, genau. Irgendwann dann mal ein bisschen mehr Videospiele, aber immer nebenbei, also Brettspiele waren immer da. Oder ein Kumpel hatte zum Beispiel mal von Risiko, gab es ganz früher eine PC-Version, wo du quasi Risiko auf dem PC hattest und wenn du gewürfelt hast, wurde es so animiert mit so Schlachten und wenn du gewonnen hast, dann hatten deine Soldaten so die Fahne geschwungen und wenn du verloren hast, dann lagen halt überall deine toten Soldaten und ja.
Ja, okay.
Das war ganz cool, da konnte man dann noch Computerspiele einstellen, wenn man nicht genug normale Mitspieler hatte, das war
cool.
Ganz cool.
Das kenne ich tatsächlich gar nicht, ich habe immer nur Risiko.
Alt.
Ja, okay. Und wann hast du so angefangen, deine eigene Sammlung aufzubauen? Oder hattest du die auch schon immer?
Also ich hatte mein erstes Spiel, das war das Dungeons & Dragons Fantasy Abenteuerspiel, hatte ich schon recht früh, aber so wirklich angefangen hat, wo ich mit meiner Frau zusammengezogen bin, weil ich dann auch eine große Wohnung hatte und auch den Platz. Ja, und dann hat so, sagen wir mal, 2012, 13 angefangen mit dem Sammeln und 2015, 16 bin ich auf Kickstarter mal gelandet und ab da ist es quasi eskaliert dann. Also dann wurde das erste Projekt gebackt und dann war vorbei.
Alles klar.
Ja.
Wie oft seid ihr mittlerweile umgezogen, um mehr Platz zu schaffen?
Noch nicht. Also ich muss langsam mal umziehen, weil jetzt habe ich gar keinen Platz mehr.
Okay, verstehe.
So, aber ihr zieht um, ne? Nicht nur du.
Also. Ja, natürlich alle. Ne? Die Kinder kommen auch mit und so. Und
sehr gut.
Du musstest dich noch nicht entscheiden, Brettspiele oder?
Nee, noch nicht.
Das
oder
ist
Bücher.
Schwierig.
Aber das Gute ist ja, manche Kartons sind so groß, da kriegst du auch noch die Kinder rein und die Frau irgendwie untergebracht hat. Geht schon.
Ja, sehr gut. Ja, bei so vielen Spielen, Axel, hast du doch bestimmt eine aktuelle Top 3 so für uns.
Ja, genau. Und zwar auf Platz 3 hätte ich Marvel Legendary, den Deckbilder. Und ja, weil geht, ist halt super flott gespielt, viele Möglichkeiten mit Heldenkombination und Schurkenkombination. Auf Platz 2 hätte ich Street Fighter, das Miniaturenspiel. Was auch noch gar nicht so lange jetzt draußen ist, aber schon mit das meistgespielte Kickstarter-Projekt ist bei mir, weil auch schnell aufgebaut, sieht geil aus auf dem Tisch und Kampfsystem ist auch ganz lustig.
Das hatte und so vorbemalte Miniaturen, oder?
Genau, so? Alle pre-painted. Schade nur, dass es ein rein Kickstarter-exklusiv ist. Also, wenn man es sich jetzt so holen will, dann muss man schon ordentlich Geld bezahlen. Das ist ein bisschen schade und ich glaube, das wird auch nie in den normalen Handel kommen. Und auf Platz 1 würde ich sagen The Seven Continent, weil da bin ich mit meiner Frau zwar noch nicht mit dem ersten Fluch durch, aber das ist so das Spiel, wo ich am meisten Bock habe, es einfach weiter zu spielen, weil ich will den ersten Fluch endlich mal überleben und dann direkt den zweiten anfangen und auch nach 20 Mal sterben einfach noch immer weiter. Und ja, ist halt geiles Ding. Also hätte ich vorher nicht gedacht. Deswegen habe ich es auch erst relativ spät, sage ich mal, gekauft, aber mega.
Cool. Jo. Ja. Okay, und die letzte Frage ist deine Spielerfarbe, wenn du sie frei wählen darfst.
Immer rot. Ja.
Hat das einen Grund oder einfach, weil es rot?
Nicht wirklich, aber ich könnte jetzt sagen, weil rot die Farbe der so eine Warnfarbe ist, ne, und soll den anderen Spielern dann signalisieren, ey, aufpassen, leg dich nicht mit mir an, ich bin gefährlich, ich hab rot. So.
Alles klar. Keine schlechte Begründung. Gut, dann gibt es erstmal wieder Feedback jetzt. Vielen Dank, Axel, erstmal für die Vorstellung.
Sehr gerne.
Und wir hoffen natürlich, dich dann jetzt in Zukunft öfter hier zu hören.
Ja, das hoffe ich auch.
Ja, Feedback gibt es einmal von Vanillekeksi. So, richtig, habe ich es diesmal ausgesprochen. Das erzählt uns der Patrick in der Zusammenfassung.
Genau, da gab es eine ganze Menge, was er uns erzählt hat. Ganz grob zusammengefasst hat sie uns erstmal gelobt, dass das alles so wunderbar klappt und auch sehr einsteigerfreundlich ist. Da wir nicht so einfach wie in anderen Podcasts laut ihren Worten mit Fremd- oder Fachbegriffen rumschmeißen, sondern alles sehr schön erklären. Gleichzeitig wünscht sie sich aber noch ein bisschen mehr Diversität. Frauen oder andere Interviewgäste, die nicht nur aus unserer Bubble kommen, sondern halt noch einen anderen Input vielleicht ab und zu mal mit reinbringen. Genau, und sie fragt oder findet es etwas interessant, dass wir uns da mit der Kamera hinsetzen und uns die Sachen zeigen. So hat sie zumindest das Gefühl, dass wir das tun. Ja, dadurch hat sie das Gefühl, etwas nicht mitzukriegen, was wir allerdings halt schon sehen oder halt auch eben nicht sehen, weil wir uns quasi eigentlich doch nichts zeigen. So, genau.
Okay. Ja. Da erstmal vielen Dank für das Feedback. Also freut uns natürlich, dass wir da einsteigerfreundlich rüberkommen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir keine Ahnung haben und deswegen keine Fachbegriffe verwenden. Wer weiß. Genau, das mit dem Zeigen, das war vor allen Dingen, glaube ich, der Wichtelfolge ein Problem. Da haben wir das so ein bisschen versucht, uns die Geschenke zu zeigen und zu erklären. Ich vermute, das hat nur so mäßig funktioniert. Genau, und Gäste und mehr Diversität hatten wir ja letztes Mal ja schon im Ausblick gesagt, haben wir auf jeden Fall vor, da so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Dann hatte der Lars auch noch Feedback bekommen von Dice Twice 9 oder 9, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Bitte, Lars.
Ja, der hatte, oder die sind das, glaube ich, die haben halt das Arkham-Horror-Spiel angefangen, das LCG, um das es heute gehen soll. Und die wollten wissen, was meine Lieblingsermittler-Charaktere sind. Und das würde ich nachher dann einfach auch mit einfließen lassen.
Okay, das hast du noch nicht gespoilert, sondern das wird dann heute live beantwortet.
Genau.
Ja,
damit
sehr schön.
Die das auch hören.
Ich bin ja, da helfen, kannst du das ja kontrollieren. Ja, auf jeden Fall eine coole Frage und passt ja hervorragend zu heute. Ja, ganz prima. Genau. Ja, wie gesagt, vielen Dank für das Feedback. Und dann kommen wir zur Intro-Frage. Und da es heute um Arkham Horror geht und das Wort Horror drin vorkommt, war die Idee, nach dem liebsten Horrorbösewicht zu fragen. Und den Anfang kann der Papa machen.
Der liebste Horrorbösewicht, das ist schwierig. Ich würde sagen, der coolste ist Jason Voorhees. Voorhees, glaube ich. Der ist für mich so der coolste.
Okay.
Mit seiner Eishockey-Maske und der Machete.
Sehr schön. Lars, bei dir?
Ich mache einfach mal und zwar sind das die Viecher aus The Curse, glaube ich, okay. Heißt der Film auf Englisch.
Ihr merkt schon, ich bin extrem gut bewandert im Genre des Horrors. Patrick, was ist dein liebster Horrorbösewicht?
Jigsaw von Saw, der Reihe.
Ah, okay.
Genau.
Okay. Axel, bei dir?
Bei mir ist es, weiß ich gar nicht, ob der so bekannt ist, Captain Spaulding. Der ist von dem Film Haus der Tausend Leichen und The Devil's Rejects von Rob Zombie. Ist halt so ein, ja, fetter, hässlicher Clown, der ein, ja, Hühnchenverkauf stand hat, der gebratene Hühnchen verkauft und Werbung dafür macht und halt total abgefragt ist und Alkoholiker und ja, der ist halt einfach geil irgendwie. Also wenn man die Filme kennt, dann
ich verstehe.
Dein Traum.
Wollte ich gerade sagen, dein großes Vorbild.
Ja, Hühnchen wollte ich immer sein.
Und Alkoholiker.
Oh je. Ja, da ich wirklich nicht so richtig bewandert bin in dem Genre des Horrors, würde ich aber auch den Jason, da würde ich mich dem Papa anschließen. Den finde ich auch echt cool. Eishockey-Maske, Machete, sagt kein Wort. Großartig. Ja, hätten wir das Thema dann durch und dann kommen wir endlich zum Thema der Woche. Und zwar, der Lars hat es ja schon gesagt, und steht ja auch im Titel eures Podcatchers, Arkham Horror, das Kartenspiel. Genau, es ist ein weiterer Teil aus der Reihe. Wir besprechen die Spiele der BGG Top 100. Den Platz habe ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht nachgeschaut, wo es steht. Vielleicht kann das noch einer kurz 24. nachreichen. Auf der 24, sehr gut, danke. Genau, und da würde ich jetzt einmal kurz die harten Fakten durchgeben und dann gehen wir mit dem Alter. Also Publisher ist Fantasy Flight Games, die Autorinnen sind Nate French und MG Newman, Grafik sind eine ganze Menge, Christopher Horsch, Marcin Jukobowski, Ignacio Balsan Lascano, Henning Ludwigsen, Mercedes Oppheim, Zoe Robinson, Evan Simonet, also da merkt man schon, es sind sehr viele Karten, überall sind Bildchen drauf und da sind natürlich eine ganze Reihe von Künstlerinnen am Start. Es ist für 1-4 Spielende, Spielzeit beträgt laut BGG 60 bis 120 Minuten, da müssen wir dann heute mal gucken, ob das so hinkommt. Es hat ein Rating von 8,2 und ein Komplexitätsgrad ist angegeben bei 3,48, also so auf jeden Fall so im oberen Bereich. Können wir ja heute auch mal so rausfinden, woran das genau liegt, dass es diesen Komplexitätsgrad hat. Ja, das so zu den harten Fakten. Dann ist es ja auch schon angesprochen worden, es ist ein LCG. Das hatten wir in der Kartenfolge ja auch schon mal besprochen, aber alle, die keine Lust haben, die nochmal zu hören. Lars, magst du einmal kurz für uns umreißen, was es mit so einem LCG auf sich hat?
Ja, LCG steht ja für Living Card Game und ich weiß nicht mehr genau, wie wir es definiert haben in der Kartenspielfolge.
Die ist Vergangenheit, Lars. Ja, denk dir eine neue Definition
aus. Aber es ist auf jeden Fall, unterscheidet es sich von Trading Card Games, weil man eben Karten nicht tauscht. Es gibt eigentlich keinen Grund dazu, das zu tun. Und man kauft die Karten sozusagen nicht blind. Also man kann schon wissen, was man für Karten kauft, wenn man eine bestimmte Erweiterung zum Beispiel ersteht.
Okay, also es ist keine Glückssache wie bei Magic dann gewesen, wo ich dann hoffen muss, dass da irgendwelche tollen Karten drin sind, sondern das ist für alle immer gleich, die dann die Erweiterung dann kaufen.
Ganz richtig.
Cool. Das, da glaube ich, müssen wir auch nicht weiter jetzt was zu sagen. Ne? Und dann ist es ja so, also das ist zumindest, ist ja schon durchgekommen, von diesem ganzen Horrorzeug habe ich nur mäßig Ahnung. Und dieses ganze Arkham spielt ja in dem Lovecraft-Universum. Das liest man auf jeden Fall immer. Es ist irgendwie Cthulhu dabei und Cthulhu steht ja nun überall drauf. Und also ich fände es schön, wenn ich eine Intro in dieses Lovecraft-Universum bekomme und vielleicht die eine oder andere Hörerin auch. Wer mag das machen? Lars, du weißt das doch bestimmt alles.
Ja, ich habe mich damit schon ein bisschen beschäftigt.
Das habe ich mir gedacht, siehst du.
Das erste Mal in Kontakt gekommen bin ich, glaube ich, über die Tanz der Teufel-Filme damals. Da finden die halt das Necronomicon. Und dann geht der ganze Spuk los.
Das kenne sogar ich, Lars.
Ja, genau. Und das Necronomicon ist halt ein Buch, das von einem verrückten Araber namens Abdul al-Hasred geschrieben wurde und in dem Beschwörungsformeln und Rituale erklärt werden, um Dämonen bzw. Alte Götter zu beschwören. So sagt es jedenfalls der Mythos. Das Ganze gibt es nicht wirklich. Also nur falls das irgendjemand noch denkt. Entschuldigung, Spoiler, Weihnachtsmann und so. Mir fiel das übrigens schwer, ne, damals das so ein bisschen auseinanderzufriemeln, was von dieser Mythos-Geschichte vielleicht so ein existenter Mythos sein könnte. Ist aber gar nichts, das ist alles erfunden, und zwar von dem Schriftsteller H.P. Lovecraft und seinen Schriftstellerfreunden, denn der hatte ganz viele Schriftsteller aus diesem Genre zu der damaligen Zeit, so in den, ich glaube, Anfang der 1920er oder ein bisschen früher sogar noch. Und mit denen hat er einen regen Briefverkehr gehabt. Und die haben viele seiner Ideen aufgegriffen oder sich selber was dazu ausgedacht. Und er hat dann halt gesagt, so ja, ist auch cool. Und so ist das alles entstanden. Also das, was man heutzutage so kennt, zum Beispiel Cthulhu ist ja so eine richtige Popkulturfigur geworden, war schon bei South Park und all so ein Kram. Und Cthulhu selber kam gar nicht so viel in Lovecrafts Geschichten zum Beispiel vor. Und das war eben, aber das ganze Ding wurde von eben so vielen Leuten zusammen zu einem riesigen Universum zusammengebastelt. Und das Ganze hat halt so einen speziellen Charakter. Deswegen fand ich es damals als Kind auch ein bisschen schwierig, da zu sehen, dass das alles nur ausgedacht ist. Denn die Erzählungen sind alle sehr so gehalten, als würde man einen Zeitungsartikel zum Beispiel lesen. Ne? Und oder da wird dann nicht gesagt, in dem Land so und so, ne, wurde das und das, sondern da wird dann immer so ganz mystisch drumherum geredet, so in einer Gegend in Südamerika, in der vor Jahrtausenden schon die Lemuren gelebt haben oder irgendwie sowas, okay. Wo du denkst, so, okay, Lemur habe ich schon mal gehört und vor tausenden Jahren, okay, und das ja, steht ja auch gar nicht und Südamerika ist groß, vielleicht gibt es da tatsächlich noch so Dschungelecken, wo man noch nie war oder so. Also das ist so ein bisschen, ich kann verstehen, dass halt die Leute früher da noch mehr drauf angesprungen sind, denn damals gab es ja wirklich noch Ecken der Welt, wo keiner bisher gewesen ist. So nicht mehr viele, aber immer noch. Mhm. Oder wenn jetzt, wenn er dann in die Berge des Wahnsinns über Dinge, die hinter einer riesigen Bergkette am Südpol passieren, wo wirklich 99% der Menschheit noch nie waren und auch nicht viel drüber wissen. Und darauf basiert das halt so ein bisschen. Ne? Also heutzutage muss man da ein bisschen offen für sein, sonst ist es ein langweiliger Humbug, glaube ich.
Okay. So, aber das steht ja jetzt überall drauf irgendwie, ne? Also ja. Überall ist Cthulhu drin oder dieses Lovecraft-Universum begegnet einem ja überall, aber das hat nicht immer alles was jetzt mit Arkham Horror, dem Kartenspiel, zu tun, oder? Also es sind unterschiedliche Welten oder wie hängt das dann zusammen?
Doch, eigentlich schon. Also in diesem Spiel begegnet man vielen verschiedenen Wesenheiten und Kulten und Gegenständen, Zeichen oder sowas, die und Begriffen, die sich so durch den ganzen Mythos ziehen.
Also okay, also egal von welchem Publisher, man begegnet einem immer, also die Sachen kommen einem dann immer wieder bekannt vor, ja? Mehr oder weniger, sage ich jetzt mal.
Ich weiß nicht genau, wie das so mit Rechten aussieht. Ich kenne mich auch eigentlich nur so richtig in diesem Fantasy Flight Games Cthulhu-Universum sozusagen aus. Ja. Aber Dinge wie, also so Orte, die der beschreibt, zum Beispiel das Plateau von Leng. Ich denke, das kann jeder irgendwo reinschreiben. Die Rechte liegen höchstens irgendwie bei Lovecraft oder bei irgendeinem Verlag vermutlich. Das weiß ich aber nicht. Aber es, also so das FFG-Universum zieht sich so komplett durch den ganzen Mythos. Die nehmen eigentlich alles mit rein, glaube ich.
So. Oh, okay. Also so jetzt in der Vorbereitung hatte ich mal geguckt, weil es hat mich auch immer so irritiert, dass das überall draufsteht, wie das mit den Rechten dann so ist. Und es scheint irgendwie wohl größtenteils alles Public Domain zu sein. Das lässt sich halt ohne weiteres verwenden. Was vielleicht jetzt auch einer der Gründe ist, dass das hier Unfathomable von FFG jetzt Cthulhu ist und nicht mehr Battlestar Galactica. War dann einfacher vielleicht. Ah, okay. Ja, spannend. Aber wir bewegen uns dann heute im FFG-Universum hauptsächlich. Gucken, was uns sonst noch so begegnet. Okay, hat sonst noch jemand was zum Thema Lovecraft? Gut, dann müssen wir so eine kurze Regelübersicht geben. Und also auch wenn Lars jetzt schon viel geredet hat, befürchte ich, dass der Lars das auch noch geben wird.
Ich weiß nicht. Das haben ja Papa und Patrick haben es auch schon gespielt. Also.
Genau, wollt einer von euch die Regeln erklären?
Kann ich gerne machen, ja.
Dann hören wir dich, Patrick.
Sehr gerne. Genau, erstmal kann man das Spiel solo spielen oder mit einer Gruppe. Da gibt es einen kleinen spielbaren Unterschied. Genau, wir haben quasi in dem Grundspiel drei Szenario-Decks, die zusammen...
Ganz kurz, Patrick, das heißt, es ist ein kooperatives Spiel? Es ist ein
kooperatives Spiel, genau. Okay. Genau. Und diese drei Szenarien spielen am Ende eine große Geschichte. Genau, davon und dazu haben wir noch mehrere Charaktere, das sind unsere Kommissare. Da sucht sich jeder einen von aus und dann führt uns dieses Kampagnenbuch so ein bisschen dadurch. Es macht so den Aufbau mit uns und dann geht's los, dass wir quasi einmal das Szenariobuch haben und das Agendabuch. Das Agendabuch ist quasi unsere Verlierenseite und das Szenariobuch bringt uns hoffentlich auf die gute Seite dieses Spiels. Und jede Runde passieren Dinge, die wir nicht haben wollen, während wir uns durch diese Orte, die uns diese einzelnen Szenarien geben, bewegen. Dabei können Monster auftauchen, teilweise auch noch andere nette Helfer, die wir dann überzeugen müssen, dass sie mit uns kämpfen. Dafür, um dieses Überzeugen oder das Kämpfen zu machen, müssen wir aus einem Beutel verschiedene Marker ziehen. Diese Marker reduzieren oder erhöhen unsere Werte, die wir auf unseren Charakteren haben und müssen quasi einen bestimmten Wert dann erreichen, um diese Proben geschafft zu haben oder nicht. Wenn wir es geschafft haben, ist es gut für uns. Wenn wir es nicht geschafft haben, kriegen wir zum Beispiel in einem Kampf Schaden in Form von Horror oder Lebensschaden. Genau. Und unser Charakter kann dabei halt auf zwei verschiedene Arten auch draufgehen. Entweder weil er wahnsinnig geworden ist, weil er komplett durchdreht, oder weil er eben so viel Schaden genommen hat, dass er nicht mehr weitermachen kann. Dabei haben wir natürlich auch noch Unterstützung in diesen Kartendecks in Form von Waffen oder sonstigen Dingen, aber die müssen wir alle durch Ressourcen alle erkaufen. Die generieren wir durch andere Karten oder eben jede Runde selbstständig durch dieses Spiel. Genau, und diese Agenda-Karten und Szenario-Karten müssen wir quasi entweder mit Hinweischips auffüllen, damit wir im Szenario weiterkommen, oder mit, heißen sie Agenda-Chips? Ich weiß gerade nicht,
Das ist Verderben.
Verderben, genau.
Oder Doom.
Genau, das passiert jede Runde und dass diese auf die Agenda-Karten draufkommen und wenn da ein bestimmter Wert drauf ist, dann geht es quasi weiter und irgendetwas Negatives passiert wieder. Also die ganze Zeit spielt dieses Spiel quasi damit, dass wir nicht wissen, was passiert, uns einfach nur wahnsinnig machen will, weil wir Angst haben, jetzt aus diesem Beutel etwas zu ziehen, weil es schlecht sein kann und das unser Ende ist, oder in die nächste Runde zu starten, weil das unser Ende ist.
Okay, genau das.
Also es ist schon ein eher sehr schweres Spiel, würdest du sagen? Also es gibt die ganze Zeit Kontra und es passieren eigentlich eher schlechte Sachen hauptsächlich.
Ja, man muss schwer im Sinne von den Regeln her und zu spielen ist es nicht schwer, aber okay. Es ist schon schwer zu schaffen, ohne dass man irgendwelche Nachteile bekommt, ja.
Okay. Lars.
Entschuldigung, ich wollte mal fragen, Papa, hast du das als schwer empfunden, das Spiel, also so regeltechnisch? Denn ich habe auf Insta auch mal so das Feedback bekommen, dass Leute das nervig fanden, dass sie sehr viel nachgucken mussten und so. konnte ich jetzt nicht so sagen, aber scheint auch manchen Leuten so zu gehen einfach. Deswegen.
Also die Anleitung finde ich schon ziemlich knackig, weil du einfach sehr viele Begriffe hast, die auch auf Karten wiederzufinden sind. Mhm. Und du musst anfangs schon relativ oft nachschlagen. Aber du hast ja dieses Referenzhandbuch, glaube ich.
Genau.
Findest dadurch die Begriffe auch sehr schnell und gut erklärt, sodass der Spielfluss dadurch auch nicht so wirklich unterbrochen wird.
Und für alle, die das Spiel jetzt am Ende der Folge vielleicht so interessant finden, dass sie damit anfangen wollen, es gibt von Fantasy Flight Games ein richtig gutes Erklärvideo auf YouTube. Das ist praktisch so computeranimiert und da gehen die, glaube das erste Szenario fast komplett Zug für Zug durch und alles wird ganz schön gezeigt und so.
Und das ist cool. Und es gibt jetzt auch eine Neuauflage, wo das Regelbuch ja wohl auch nochmal überarbeitet wurde und so ein bisschen mit Beispielen und noch ein paar Grafiken versehen wurde, habe ich gesehen. Hattest du das schon mal in der Hand, das neue, die neue Edition, Lars, oder einer von euch?
Ich habe das neue hier liegen. Ist sehr schön verbildlicht alles, deswegen fand ich das an sich nicht schwer. Steht auch explizit in den Regeln drin. Es kommen jetzt gleich Begriffe, die du nicht jetzt gelernt hast. Dafür ist das Referenzhandbuch, leg es daneben und schlag halt genau nach diesem Begriff nach. Das ist alles super erklärt.
Genau, okay, das, cool.
Das Einzige, was ich schwierig in Anführungszeichen fand, war das Deckbauen am Anfang, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, worauf ich jetzt achten muss, was mir überhaupt hilft in der nächsten Runde.
Okay.
Genau, da hat mir Lars dann kurz mal erklärt, wo ich überhaupt nachgucken kann. Das hatte ich tatsächlich nicht gefunden beim ersten Mal.
Aber okay, dann habe ich jetzt noch eine Frage. Also Deckbau... Also bei den ganzen Unmengen an Karten, man baut sich Decks und das ist auch ein wesentlicher Bestandteil im Grunde des Spiels, ja, das Deckbau als Vorbereitung oder kann ein Bestandteil sein, sagen wir mal so.
Genau. Jeder Agent hat sein eigenes Startdeck und nach jedem Szenario motzt man dieses Deck auf, tauscht Karten aus, man hat so eine gewisse Anzahl an Karten, die man rein tun kann. Dadurch, man sammelt während der Szenarien Erfahrungspunkte und dadurch kann man dann sein Deck aufwerten.
Okay, kann man da so komplett frei dann irgendwann agieren, so seine Decks zusammenstellen oder also wie viel Spielraum hat man da? Also sowohl auf der einen Seite für Leute, die komplett machen wollen, was sie wollen und für Leute, die jetzt einsteigen, wie du sagst, Patrick, ist ja manchmal etwas überfordernd. Mhm. Vielleicht gibt es da so empfohlene Decks irgendwo, findet man das da irgendwo? Gibt es so eine Webseite vielleicht, wo man sich das angucken kann, was man am besten zusammenbaut?
Genau, ich habe es erstmal mit YouTube, da gibt es sehr viele Videos, die das einem vorschlagen. Dann gibt es noch die App Arkham Cards, ist das, müsste die sein. Da werden auch sehr viele Decks schon vorgeschlagen, die man haben kann. Ich habe aber sehr viel Decks gefunden, die immer zwei Grundspiele brauchten, damit die so toll ausraffiniert, ausgeklügelt waren.
Das ist ja jetzt nicht mehr nötig, ne, mit dem neuen Grundspiel.
Tatsächlich doch. Die hatten manche Decks vorgeschlagen, wo ich immer wieder Karten doppelt brauchte, die nicht in diesem Grundspiel vorhanden waren.
Ach so, ich dachte, weil das ist ja jetzt das neue Grundspiel, ist doch jetzt extra für 1 bis 4. Mhm. Und ich dachte, das hätten sie jetzt gelöst, das Problem. Okay, dann müssen wir dann im Zweifel halt nochmal schauen, was dann da nötig
Vielleicht
ist.
Vielleicht habe ich auch einfach die falschen Decks angeguckt, ja, zu dem Zeitpunkt. Ich
okay.
Genau.
Also es gibt tatsächlich auch Limitationen. Das liegt dann daran, welchen Ermittler man spielt. Nicht jeder Ermittler kann jede Karte spielen, sondern es gibt 5 verschiedene Grundtypen an Ermittlern. Das zum Beispiel sind es Überlebende, Schurken, Wächter, Suchende und Mystiker, glaube ich. Und die unterscheiden sich in den Farben und die sollen dann, oder das ist dann meistens so, dass die eben auch hauptsächlich Karten für ihre Ermittlerklasse sozusagen benutzen in den Decks, aber teilweise eben auch aus anderen Klassen Karten nehmen dürfen, aber dann vielleicht zum Beispiel nur Level 1 Karten aus einer anderen Klasse oder so.
Ja. Okay.
Genau, meistens ist eine andere Type noch dazu.
Ja. Okay, also da kann man sich auf jeden Fall ein bisschen austoben im Bereich Deckbau, ja.
Aber da muss man auch keine Angst vor haben, denn wie gesagt, es sind Ermittlerdecks vorgefertigt in der Grundbox drin. Und man kann auch, ich glaube, es sind mittlerweile auch 5 so Charakterpacks kaufen. Da bekommt man dann auch einen neuen Ermittler plus ein auf diesen Ermittler zugeschnittenes Deck. Und meiner Erfahrung nach funktionieren diese Decks zum Beispiel auch wirklich ganz gut. Plus, okay, also, dass sie einem eben nochmal neue Karten geben, die man dann mit anderen Ermittlern unter Umständen kombinieren kann, um so halt so seine eigenen Decks dann zu basteln.
Okay, aber wenn ich jetzt so eine Grundbox kaufe, im Grunde kann ich direkt loslegen. Ja, brauche ich jetzt nicht groß jetzt noch irgendwie stundenlang Deckbau betreiben, sondern ich packe das erste Zeug aus und lege direkt los. Lass mir vom Lars nochmal die Regeln in Ruhe erklären und dann geht los. Cool. Okay, ja, regeltechnisch hat wahrscheinlich das, es ist ja auch ein umfangreiches Spiel, ne? Mit viel Kram, dass es da so ein bisschen Regel zu lernen gibt am Anfang, ist sicherlich nachvollziehbar. Aber Patrick, wenn du schon sagst, das neue Regelheft bereitet das dann noch ein bisschen besser auf und mit einem Regelvideo sollte der Einstieg dann ja möglich sein. Gut, nachdem wir so die ganzen Formalien jetzt abgehakt haben, können wir jetzt endlich mal darüber sprechen, was denn das Coole an dem Spiel ist. Und ja, Papa, du hast es ja auch schon gespielt, ne? Axel und ich haben es, also ich habe noch überhaupt gar kein Arkham Spiel gespielt. Axel hat wenigstens das eine oder andere Arkham Spiel gespielt, aber genau. Papa, du hast ja auf jeden Fall das LCG schon mal gespielt. Magst du mal beschreiben, genau, was für dich den Reiz dieses Spiels ausmacht?
Zum einen ist es das Artwork der Karten, also das finde ich mega, dieser Detailreichtum, und man bekommt durch dieses Artwork auch verstärkt das Gefühl, das direkt mitzuerleben. Was mir auch gefällt, ist die Flexibilität zwischen den einzelnen Szenarien oder der einzelnen Szenarien, besser gesagt. Also die spielen sich teilweise richtig unterschiedlich. Es macht auch immer Spaß, den Flufftext zu lesen unterhalb der Karte. Da stehen witzige Sachen drin, Horrorsachen, also da ist alles dabei. Man guckt sich die Karten dadurch, durch den Flufftext und durch das Artwork natürlich auch viel genauer an. Ich finde es auch cool, was allerdings auch vielleicht so ein kleiner negativer Punkt ist, dass es sehr viele Erweiterungen dafür gibt. Das mag den einen oder anderen erstmal abschrecken, aber macht es dadurch auch viel individueller, in meinen Augen. Ich bin großer Fan von storybasierten Spielen. Da kann man bei Arkham Horror LCG auch nichts verkehrt machen. Ich finde es auch toll, dadurch, dass es so schwierig ist, dass man selbst bei Misserfolgen in der Story weiterkommt. Also man verliert nicht wirklich, sodass es ein komplettes Game Over gibt, sondern die Geschichte läuft einfach anders weiter. Genau. Das Thema Horror auf jeden Fall, also das spricht mich eigentlich auch immer an, und ich finde schön, dass es viele verschiedene Charaktere gibt, wie Lars und Patrick ja auch schon gesagt haben.
Okay. Ja, der Lars hat ja schon ein paar Mal hier im Podcast auch gesagt, diese starke Immersion des Spiels ist schon sehr beeindruckend. Ja, Patrick, was ist bei dir so, was reizt dich an dem Spiel?
Das Ungewisse. Gerade, dass ich nicht weiß, was passiert jetzt, wenn diese Runde vorbei ist. Ich verliere jetzt gleich, in meinem Agendabuch geht es gleich weiter. Verdammt, muss ich noch irgendetwas vorbereiten oder dass ich nie zu irgendeinem Zeitpunkt mich sicher fühle, irgendwie dieses Adrenalin, was dabei einkickt, das finde ich super.
Ja. Cool. Axel, du hast es ja noch nicht gespielt, aber gibt es was dich reizen würde, es mal auszuprobieren, sagen wir mal so?
Ja, also ihr habt mich jetzt schon ein bisschen heiß drauf gemacht, auf jeden Fall. Also Deckbau finde ich schon mal ganz cool. Und dass man die Ermittler hat, die ihr Startdeck haben, aber die man dann immer noch individualisieren kann, hört sich schon mal gut an. Und was ich von Willen des Wahnsinns wieder erkannt habe, dieses, dass man auf zwei Arten, sage ich mal, sterben kann. Also entweder körperlicher Schaden oder geistiger Schaden. Das ist ja bei Willen des Wahnsinns auch so. Da hätte ich auch direkt eine Frage. Bei Willen des Wahnsinns ist das so, wenn du körperlichen Schaden kriegst, bist du halt irgendwann erschöpft, bist du kaputt. Kriegst du geistigen Schaden, kriegst du so eine Wahnsinnskarte und dann kann sich auch deine Siegbedingung ändern. Da kann zum Beispiel passieren, dass du wahnsinnig wirst und im Geheimen einen Mitspieler umbringen musst und dann hast du das Spiel gewonnen und alle anderen haben verloren. Gibt es sowas bei dir im LCG auch, dass wenn du das jetzt im Koop spielst, dass du dann wahnsinnig wirst und du kriegst eine komplett neue Siegmöglichkeit, Siegbedingung? Oder bist du dann einfach nur wahnsinnig und ja, hast verloren?
Das ist so, wenn man genug Horror gesammelt hat, dass praktisch der geistige Wert überschritten wird, dann ist der Ermittler für dieses Szenario praktisch raus. Aber was der Papa auch schon gesagt hat, das hat halt so eine Fail-Forward-Mechanik. Also auch wenn der Ermittler dann wahnsinnig geworden ist, dann ist er im nächsten Szenario halt wieder dabei. Nur fängt er dann mit einem Punkt geistiger Kraft praktisch weniger an. Also man erleidet ein Trauma. Und das kann eben körperlich sein. Das heißt, wenn man durch körperlichen Schaden ausscheidet, dann hat man im nächsten Szenario ein körperliches Trauma, hat also einen Lebenspunkt weniger. Und beim Horror ist das genauso.
Man kriegt dann auch nicht irgendwie eine Nietenkarte, wie es bei anderen Deckbildern ist, irgendwie dann ins Deck für das nächste Abenteuer, sag ich mal, oder die nächste Runde. Oder gibt es sowas da auch?
Dadurch nicht. Dadurch bis jetzt nicht, aber das kann durch andere Sachen passieren.
Nee, aber so, also was ihr so erzählt habt, hört sich mal richtig gut an.
Jeder Ermittler hat auch eine Grundschwäche und eine auf ihn zugeschnittene Schwäche praktisch im Deck. Das kann sowas sein wie, dass jemand von einem Kult verfolgt wird und dann zieht er seine Schwäche und das ist dann halt so ein Kultist, der ihn angreift. Und gleichzeitig hat er noch eine Paranoia und das behindert ihn dann im Spiel auch nochmal irgendwie. Sowas zum Beispiel.
Also das bringt ja auch wieder viel zur Story und so dabei. Das hört sich aber ganz cool an auf jeden Fall.
Ja.
Ja, Lars, dein Lobgesang auf das Spiel. Okay. Du spielst es ja, also um das so klarzustellen, ne, du spielst es ja wirklich viel, ne? Und du hast echt auch schon einiges von dem Zeug runtergespielt, oder? Wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Naja, viel ist immer so Ansichtssache, ne? Ich glaube, es gibt Leute, die spielen fast nichts anderes und da kann ich überhaupt nicht mithalten. Ich habe es tatsächlich öfter schon gespielt und ich habe auch schon andere Kampagnen als die Grundkampagne gespielt. Aber weiß ich nicht, viel ist vielleicht übertrieben.
Naja, auf jeden Fall bei uns hier hast du am meisten gespielt. Genau. Aber was reizt dich denn daran? Also warum hast du nach der Grundkampagne nicht aufgehört und machst weiter und spielst das gern?
Weil es einfach wirklich, was auch schon gesagt wurde, es zieht einen richtig rein. Jede Karte, die man zieht, kann halt wirklich das Ende bedeuten, sozusagen. Es gibt Karten, da kann man in einer Runde von 100 auf 0 fallen, sozusagen. Das kann tatsächlich leicht passieren. Und dieses Token ziehen aus diesem Beutel finde ich auch wirklich viel spannender irgendwie, als wenn ich einen Würfel werfen würde. Das ist allerdings auch, glaube ich, mein Empfinden einfach nur. Aber dieses in diesem Token zu wühlen und zu hoffen irgendwie, dass man, ne, dass jetzt der Richtige kommt oder zumindest nicht so ein ganz schlimmer kommt irgendwie, denn es ist halt schon so, naja, sagen wir mal, 70% von dem, was da in dem Beutel drin ist, ist schlecht bis katastrophal. Okay. Wenn man so aussieht, so, ne?
Ich fühle dich.
Und was mir natürlich auch unheimlich gefällt, ist, der Wiederspielwert ist unglaublich hoch, meiner Meinung nach. Also auch wenn man nur die Grundbox hat, hat man 5 verschiedene Ermittler. Man hat schon eine ganze Menge Karten. Und ich habe dieses Grundszenario 4-mal gespielt mit 3 verschiedenen Ermittlern. Und ich habe trotzdem noch nicht jedes Ende gesehen. Also ich könnte es auch locker nochmal spielen. Dann gibt es zu jeder Kampagne, beziehungsweise zu den meisten Kampagnen, mittlerweile schon eine Box, die die Kampagne nochmal schwieriger macht, weil andere Begegnungskarten da drin sind, also Gegnerkarten oder eben Events, die passieren, sind dann schwieriger oder anders nochmal. Die heißen immer Return to oder die Rückkehr zu und dann eben dem Kampagnennamen. Also das variiert es dann auch nochmal und da sind dann auch nochmal neue Karten drin für die Spieler auch. Das ist sowieso immer so ein Ding. In diesen ganzen Erweiterungen sind ja auch immer nochmal neue Karten drin, die man für seine Spielerdecks benutzen kann. Deswegen ist es mit diesem Deckbau, also entweder beschäftigt man sich da wirklich ganz, ganz doll mit und dann weiß man wirklich so, oh ey, für dieses Szenario, da muss in mein Deck das und das unbedingt rein. Es gibt so ein paar Karten, die sollte man immer dabei haben, das ist richtig. Aber also man kann es eben wirklich, man kann da, ich glaube, man kann ein komplettes Hobby draus machen, dass man sich mit gar nicht viel anderem beschäftigt, ne?
Okay.
Diese Decks auf diesen Apps oder die Decks in diesem, zum Beispiel ArkhamDB, so der Arkham Deckbuilder, die gehen häufig davon aus, dass man wirklich alle Karten hat. Da muss man dann halt gucken, was kann ich anstatt der 6 Karten, die da vorgeschlagen sind, die ich nicht habe, dann stattdessen nehmen. Ne? Oder man kauft sich dann eben entsprechend die Erweiterungen, in denen diese Karten drin sind. Das ist aber, ja, es ist nicht unbedingt nötig. Ne? Ich kann mir auch noch eine Kampagne kaufen und das Grundspiel haben und ich kann diese Kampagne trotzdem wunderbar durchspielen. Also ich habe die erste Kampagne, die nach dem Grundspiel rauskam, das ist die Dunwich-Kampagne, die habe ich gespielt und ich habe nur Karten aus der Grundbox benutzt, weil ich Angst hatte, irgendwie was falsch zu machen, wenn ich die Karten aus der, oder halt andere Karten dann so reinmache. Da war ich noch zu unsicher. Auch habe ich erst, glaube ich, in Szenario 4 oder so angefangen, meine Siegpunkte, so heißen diese Erfahrungspunkte praktisch, auszugeben, um Karten irgendwie in dem Deck zu verändern oder so. Also man kann da langsam rein, man kann da volles Programm einsteigen. Ich habe mittlerweile 3 Kampagnen plus die Zusatz, plus die Startkampagne gespielt, also insgesamt 4. Und ja, mir macht's halt super Spaß. Und ich weiß eben auch, dass ich diese Kampagnen alle locker nochmal spielen und nochmal spielen kann. Und es trotzdem nicht langweilig werden würde.
Ja, das ist ein super interessanter Punkt, finde ich, weil das ist ja oft nicht der Fall, so gefühlt. Also oft, wenn ich das einmal dann gespielt habe, dann, ja, da ist das dann halt durch. Ne? Und dann habe ich auf jeden Fall wenig Motivation, so ein Story-Spiel dann nochmal zu spielen, nur um zu gucken, was könnte sich denn vielleicht ändern. Aber wenn du sagst, du hast allein die Grundkampagne 4-mal gespielt, dann scheint da ja doch sehr viel Variation und sehr viel unterschiedliches Spielgefühl dabei zu sein. Mhm. Spielst du das dann eigentlich solo hauptsächlich?
Ja.
Wie spielt man das dann so? Da hat man an, wie viele Ermittler hast du dann oder steuerst du? Einen.
Nur einen einzigen, genau.
Okay, nee, also ja. True Solo, wie der Wikinger sagen würde.
Ja, aber also sehr viele Leute spielen, das nennt sich dann Double-Handed. Das mache ich auch meistens. Dann hat man eben 2 Ermittler.
Okay, und das ist auch okay vom Spielgefühl her. Das
ist völlig okay.
Cool. Der Unterschied aber ist ja noch, dass die einzelnen Agenten sich dann noch untereinander unterstützen können mit ihren Ressourcen, falls der eine mal nicht kann. Das fehlt mir tatsächlich manchmal doch dann auch, wenn ich meine Karten ablege. Ich denke auch, wieder verzählt, verdammt.
Ja.
Okay, also True Solo wird es dann in dem Fall etwas schwerer machen, ja?
Nee, nicht unbedingt, weil der Schwierigkeitsgrad wird an die Ermittleranzahl angepasst.
Ah, okay. Okay, verstehe. Genau.
Aber ich muss sagen, ich habe einmal die Grundkampagne mit einem sehr erfahrenen Spieler zusammen und das haben wir wirklich so an einem Nachmittag durchgepeitscht, diese 3 Szenarien. Aber das war super cool. Also Solo macht das Spiel schon Spaß, aber ich finde mit einem Partner praktisch macht es, glaube ich, tatsächlich sogar noch mehr Spaß. Weil man einfach, man zittert dann bei dem anderen auch noch mit und man kann sich noch so ein bisschen gegenseitig heiß machen sozusagen und diese Stimmung ein bisschen erhöhen noch und so. Also das ist schon cool, auch zu zweit, denke ich. Zu dritt oder zu viert, weiß ich nicht.
Aber. Okay. Papa, wie ist das mit dir? Hast du es hauptsächlich allein gespielt oder auch in der Gruppe mal?
Beides. Ich habe beides ausprobiert, aber Solo
Ja, wie ihr wisst, bin ich nicht so ein Solospieler. Mir fehlt halt so ein bisschen die Kommunikation.
Also selbst bei dem
Spiel... zweit auf jeden Fall mehr Spaß als, ja. Als alleine, ja.
Okay.
Wie du schon gesagt hast, Lars, man zittert dann so ein bisschen bei den Mitspielern dann mit und ja.
Ich hätte jetzt gedacht,
einfach, wenn derjenige auch Erfolg hat.
Ja, ich hätte jetzt gedacht, gerade so ein sehr immersives Story-Spiel, das holt sogar dich alleine an den Tisch.
Ich habe es, wie gesagt, zweimal ausprobiert, aber das hat mir überhaupt nicht zugesagt.
Ah, okay, verstehe. Patrick, wie ist das bei dir? Du spielst auch solo, hauptsächlich? Genau.
Das habe ich bisher ausschließlich solo gespielt. Ich habe jetzt dreimal durchgespielt mit drei verschiedenen Agenten, die Grundkampagne.
Okay, also scheint sich auf jeden Fall durchzuziehen. Also man kann das definitiv nochmal durchspielen, um zu sehen. Und es spielt sich dann auch tatsächlich anders, ja?
Ja, jeder Ermittler ist halt auch anders aufgestellt, hat eine andere Eigenschaft. Die Karten spielen sich halt anders. Der eine ist voll auf Krawall, will nur die Monster da alle abknallen. Die andere hat dann irgendwelche Zauber noch dabei. Muss man gucken, das ist alles, jeder Charakter ist für sich gut und spielt sich sehr lustig, genau. Und auch jeder Charakter hat seine eigene Geschichte so auch noch mit da drin. Das, was man dann auch wieder an diesen Flufftexten dann sieht.
Und wie ist es, weiß man da nicht schon Sachen, wie sie passieren? Und das nimmt so ein bisschen die Spannung raus oder fällt das gar nicht so ins Gewicht? Alle schütteln den Kopf?
Nee, jetzt eigentlich gar nicht. Also ich weiß wohl jetzt, okay, wenn ich jetzt verliere, beim nächsten Mal, okay, jetzt passiert das und das. Aber an sich weiß ich immer noch nicht, welche Kreatur mich gleich erwartet.
Okay, genau. Okay.
Oder ist das, was im Beutel jetzt kommt, gleich gut oder schlecht? Weil wenn ich den Kampf verliere, beim nächsten Mal sollte ich schon gewinnen, damit ich nicht meinen Ermittler verliere.
Okay, verstehe. So, und wie lange spielt sich dann so eine Partie? Also jetzt hat man eben gehört, die Grundbox kann man an einem Nachmittag auch durchzocken. Was würdet ihr sagen? Passt die Angabe auf der Packung? Oder wie lange spielt man in so einem Szenario? Papa, wie ist das bei dir gewesen?
Boah, das ist eine gute Frage. Also 2-3 Stunden haben wir schon dran gesessen, finde ich.
An der gesamten Kampagne also, oder?
Nein, an einem Szenario. Okay. Aber okay, es liegt halt wahrscheinlich auch daran, dass man anfangs die Begriffe noch nicht so verinnerlicht hat und dann öfter nachschlagen muss.
Auf jeden Fall.
Gut, hängt das auch so ein bisschen ab davon vielleicht, wie stark man einsteigen möchte. Also wenn man jetzt sich die ganzen Flufftests nochmal durchliest und wirklich tief einsteigen möchte, ist vielleicht auch nochmal was anderes dann.
Genau. Ja, als wenn man das jetzt einfach runterrattert, dann geht es natürlich auch etwas schneller, ja.
Okay.
Aber dann geht viel von dem Flair verloren, finde ich.
Definitiv.
Okay, also bei euch auch so 2-3 Stunden, Patrick, wie bist du deine Erfahrung gewesen?
Die erste Partie hat tatsächlich doch 3 Stunden gedauert. Inzwischen weiß ich ja, wie ich mich bewegen kann und sowas, ja. Kenne auch schon die meisten Begriffe. Jetzt bin ich so, ja, 1,5-2 Stunden, glaube ich, pro Szenario war jetzt bei der dritten Runde. Ja, das kommt ganz gut hin eigentlich.
Okay. Lars, bei dir auch immer noch, du hast ja jetzt dann, du solltest hast die Begriffe wahrscheinlich ja jetzt größtenteils drin, also regelt sich ja, wirst du ja sein.
Es kommt aber auch aufs Szenario an. Also es gibt tatsächlich welche, die sind relativ schnell durchzuspielen.
Okay.
Und es gibt eben welche, die ja haken so ein bisschen. Und es liegt auch daran, wie Proben eben gelingen oder nicht.
Okay, verstehe.
Es liegt immer daran, was kommt denn jetzt für eine Karte im Begegnungsdeck, weil das wird ja auch gemischt. Also das ist ja auch immer eine andere Karte. Also es ist ja nie so, dass auf dem Ort immer dasselbe passiert oder so. Die Orte variieren teilweise. Also es gibt Szenarien, da gibt es 10 Ortskarten und dann wird gesagt, 5 werden ausgelegt zufällig und die anderen 5 beiseite gelegt. Das heißt also, ich kann, bis ich alle Orte gesehen habe, die es in dieser Kampagne oder in diesem Szenario gibt, kann es auch sein, dass ich das ganze Szenario 4-mal spielen kann und habe immer noch nicht alle Orte gesehen.
Okay.
Also nochmal zurück zur Replayability. Und ja, ich würde schon sagen, 60 Minuten wird es wohl dauern, mindestens.
Okay, verstehe. Ja. Axel, wäre das so ein Spiel, was du auch mit deiner Frau spielen würdest, oder wäre das so ein Solo-Spiel für dich?
Also da hätte meine Frau auf jeden Fall auch Spaß dran. Aber ich glaube, ich würde es erstmal solo spielen, um schneller halt regelfest zu werden und es meiner Frau dann auch besser erklären zu können. Weil ich finde, wenn zwei dann sich direkt draufstürzen mit Regellehren, dann dauert es ja noch mal ein bisschen länger. Und dann wieder einfach zum Kennenlernen erstmal eine Solo-Runde. Aber ich denke, ab dann wäre meine Frau auf jeden Fall auch mit dabei.
Okay, cool. Ja, super. Also vielleicht so als Abschluss, ich habe es ja nicht. Mich reizt, also das Artwork, Papa, finde ich halt auch großartig. Und mich reizt vor allen Dingen auch diese Tiefe der Story da dran. Ich würde es, glaube ich, aber als reines Solospiel bei mir nutzen. Ja, aber im Grunde die Sachen, die er auch gesagt hat. Also die Tiefe der Story und Artwork reizt mich definitiv an dem Spiel. Jo, aber es gibt da bestimmt auch Sachen, die euch tierisch nerven in dem Spiel. Papa, magst du nix schon so verheißend?
Ich kann ja jetzt nur von der ersten Edition ausgehen. Lars, du weißt es, der fehlende Beutel. Das ist so der größte Kritikpunkt. In der alten Version gibt es nicht den Beutel, den man benötigt, um die Tokens herauszuziehen. Den muss man sich dann halt selbst irgendwo her besorgen und das hat vielen sauer aufgestoßen. In der neuen Version ist jetzt zum Glück auch ein Beutel vorhanden. Also sie haben auf jeden Fall draus gelernt. Thema Beutel, für manche kann das Spiel vielleicht etwas zu glücksabhängig sein. Also der Beutel ersetzt ja in einer Art und Weise einen Würfel. Damit kommt halt auch nicht jeder zurecht. Das könnte dem einen oder anderen weniger gefallen. Für neue Spieler, die jetzt noch nicht so viel im Cthulhu-Universum oder im Lovecraft-Universum tätig waren, ist es vielleicht etwas zu, in Anführungszeichen, zu schwer, da Misserfolg bekanntermaßen doch recht hoch ist. Also siehe Cthulhu Pen and Paper, da sind die Charaktere dazu prädestiniert zu sterben. Und so ist das in meinen Augen bei Arkham Horror, das Kartenspiel, auch so. Damit muss man natürlich zurechtkommen. Also Spieler, die nicht gerne verlieren, könnten da vielleicht weniger Spaß dran haben. Und wie eingangs schon gesagt, die Masse an Erweiterungen, die kann einen natürlich auch abschrecken.
Okay, aber gleichzeitig da vielleicht mal so, also wir sprechen ja gleich nochmal auch mehr über die Erweiterung, aber vielleicht hier schon mal vorab, wie ist das? Im Grunde kann ich ja die Grundbox kaufen und damit super happy sein, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gehört, irgendwie viermal durchgespielt und eigentlich muss man gar keine Erweiterung erstmal holen, ne? So.
Genau. Okay. Ja, das reicht vollkommen, das Grundspiel erstmal zu spielen. Ich habe mir jetzt allerdings auch schon die komplette Dunwich-Kampagne besorgt. Also mich hat das auf jeden Fall gecatcht. Ja, man bekommt sehr leicht so ein Suchtverhalten. Man muss da so ein bisschen auf sich selbst aufpassen, glaube ich. Holt man da noch mal? Ja, Lars. Lars verzweifelt schon. Ja, also man muss ein bisschen auf sich selbst achten und sich selbst so ein bisschen bremsen. Denn diese Packs sind jetzt... Ja, teuer. Sind sie teuer, Lars? Ich weiß es nicht.
Was zahlt man für ein Pack?
15 Euro?
Ja, zwischen 14 und 17 Euro so, also ja.
Die sind schnell mal ausgegeben, ja, für so ein Pack. Und genau. Das ist ja nur ein Teil der Kampagne, nur ein Szenario der Kampagne. Das muss man sich dann schon bewusst sein. Also es ist vielleicht auch nichts für Spieler, die einen schmalen Geldbeutel haben.
Okay.
Also wenn man jetzt aus dem Grundspiel heraus tritt und weitere Szenarien oder Kampagnen kaufen möchte.
Okay, verstehe.
Wobei man auch sagen muss, man kriegt schon was für das Geld. Ne? Also so ein Szenario oder eine Kampagne, die, wenn man sie komplett kauft, ungefähr bei 100 Euro liegt, bietet ja auch stundenlang Beschäftigung. Und wenn man das Spiel mag, dann eben auch wirklich stundenlang Spaß. Und 100 Euro sind vielleicht 10-mal ins Kino gehen.
Ja, ich finde, das ist immer ein ganz guter Vergleich.
Von der Stundenzeit ist das locker genauso, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Und dann das Ding hat man dann im Regal stehen, das Kino ja auch nicht. Also das ist immer so relativ zu sehen, finde ich. Ich bin Sammler und deswegen macht mir das nichts aus, außer meinem Portemonnaie. Ich bin leider kein reicher Sammler, deswegen ist das immer schon so eine kleine Jonglage. Aber ja, im Endeffekt kann ich nicht widerstehen, wenn das Geld übrig ist, dann leiste ich mir das gerne. Also.
Okay.
Ja, aber ich bin absolut bei dir.
Ich finde den Vergleich im Kinobesuch ganz gut, Lars, eigentlich. Ne? Also kaufst du dir für 15 Euro so ein Pack, hast da 2 Stunden mindestens mal Freude, potenziell auch mit jemand anders zusammen, und das kostet der Kinobesuch die Karte, je nachdem, was du da guckst und wo, auf jeden Fall auch. Stört dich sonst noch was, Lars, an dem Spiel? Also hast du noch andere Kritiken?
So, stört mich irgendwas an dem Spiel? Eigentlich stört mich nämlich gar nichts wirklich.
Ist ja auch mal also cool.
Ich finde das so, ich sleeve gerne die Karten. Ich habe hier letztens irgendwie fast 2 Tage gesessen und alles nachgesleeved, was ich noch so aufgelaufen hatte. Und ich bin Sammler, ich finde das mit dem Dazukaufen auch nicht so schlimm. Man kann das Spiel eben auch richtig toll pimpen mit Custom-Made-Token, mit einem Custom-Made-Beutel, mit Playmats. Und das sind alles so Sachen, die ich total cool finde. So, das stört mich halt nicht. Wie gesagt, mit diesem Video damals bin ich unheimlich gut reingekommen. Ja.
Ist ja auch mal cool, dass es einfach keine Kritikpunkte gibt. Apropos Sleeves, hättest du so eine Sleeve-Empfehlung? Welche Sleeves verwendest du da gerne für das Spiel?
Ich habe da 2 verschiedene. Ich nehme für die Spielerkarten, weil man die mehr in der Hand hat, nehme ich halt schon gute. Da nehme ich, ich weiß nicht, da sollen wir so eine Marke überhaupt sagen jetzt? Also da gebe ich zumindest ein bisschen mehr für aus.
Von mir aus kannst du auch die Marke sagen. Also wenn jetzt einer konkret danach sucht, ist ja manchmal, also geht mir auf jeden Fall manchmal so, wenn ich irgendwie Sleeves suche, dann, weil da gibt es so viele, wenn da einer gute Erfahrung mit irgendwas gemacht hat.
Ja, ich nehme die Ultra Pro Katana. Und die gibt es auch, viele Leute machen das gerne, es gibt die halt diese 5 Farben, die für die Ermittlerklassen sind, und die holen sich dann eben Sleeves und bauen sich dann die Decks zusammen mit ungesleeveden Karten und stecken die dann eben in die Sleeves mit der Farbe auf dem Rücken, die zu dem Ermittler passt. Das ist ganz toll. Ich habe mich für rein grün entschieden, weil ich das ist so ein Grün, was ich irgendwie so ein bisschen auch mit Cthulhu und so verbinde. Okay. So ein bisschen, das weiß nicht, so wie dieses Grün auf den Monsterdosen. Wieder Schleichwerbung gemacht. Da habe ich auch einen Beutel in diesem Grün, also mit diesem Grün bestickt. Da ist dann auch so ein Zeichen drauf. Ich habe Playmats für die Spieler in Grün, Schwarz und so. Also hat sich so angeboten. Und für die für die Begegnungsdecks habe ich einfach relativ günstige Sleeves genommen.
Okay, cool. Ja, ich finde es auch cool, wenn einfach die Leute sagen, so, keine Kritikpunkte. Ist auch mal schön. Patrick, bei dir, hast du irgendwas, was dir nicht so gefällt oder wo du darauf hinweisen würdest?
Das Einzige, was mich ein wenig gestört, in Anführungszeichen, hat es mich nicht wirklich gestört, das war das Deckbauen tatsächlich. Da habe ich mich so ein bisschen allein gelassen gefühlt. Irgendwie vom Spiel selbst. Irgendwie brauche ich da dann doch mal so eine Hand, die mir sagt, das ist jetzt gut, das ist nicht. Da war ich dann doch zu feige, das einfach auszuprobieren. Richtig. Aber sonst habe ich jetzt nichts, was ich an diesem Spiel beanstanden kann.
Okay. Axel, gibt es bei dir irgendwas, wo du sagen würdest, das hat dich bisher abgehalten, das Spiel dir zu besorgen? Ich meine, du hast ja auch schon das eine oder andere Ark im Spiel im Regal stehen. Warum hast du es noch nicht geholt? So. Sag mal. Wir hören dich nicht. Du müsstest das Mikrofon anmachen.
Sorry. Ja, gute Frage. Ich hatte bis jetzt mir es einfach noch nicht geholt, weil ich mit Willen des Wahnsinns so vom Arkham Horror Thema gut abgedeckt war. Also ich brauchte für mich jetzt nichts, weil, wie ich auch jetzt so von euch höre, ist das ja auch ziemlich identisch, nur halt, du hast jetzt nicht irgendwie mit großartig Miniaturen und du bist nicht nur in diesen einzelnen Villen oder Gebieten unterwegs. Das ist halt, ja, als Kartenspiel. Aber ich glaube, es ist, also es reizt mich jetzt mehr, weil es halt diese Solo-Variante anscheinend ganz gut macht und auch flotter geht als Willen des Wahnsinns. Würde ich jetzt mal sagen. Und mit dem Misserfolg, das hätte mich früher, glaube ich, mehr gestört, aber jetzt, da ich auch bei Willen des Wahnsinns hast du ja auch oft nie Erfolg, sage ich mal, ist es eigentlich mittlerweile, ne, man spielt, um zu spielen und ob du jetzt gewinnst oder nicht, ist auch erstmal nebensächlich. Hauptsache, es macht Bock, weil es kann ja auch Bock machen zu verlieren, sage ich mal.
Und wenn du gewinnst, macht es richtig Bock.
Genau, dann ist es nochmal viel besser. Aber nee, also so einen richtigen Grund gab es eigentlich nicht, aber wie gesagt, ich war halt mit Willen des Wahnsinns bis jetzt immer gut abgedeckt, Arkham-Horror-mäßig, ja.
Ja, cool. Gibt es denn irgendwas, was ihr euch noch wünscht so für die Zukunft, was unbedingt als Erweiterung kommen müsste, wo ihr darauf wartet? Gibt es ja manchmal.
Es gibt zwar schon dazu eine ganze Menge, aber ich fände noch eine Kampagne in den Traumlanden richtig klasse. Das ist so ein Teil, den sich der Lovecraft da ausgedacht hat, der so ein bisschen andere Story hat als diese anderen ganzen Mythos-Geschichten. Das ist nicht ganz so düster, aber sehr fantastisch. Und es gibt diese Traumfresser-Kampagne, davon habe ich diesen Traumland-Teil gespielt und das hat mir super gefallen, weil das auch mit der Geschichte oder mit den Geschichten, die ich kenne, die er da geschrieben hat über die Traumlande, sehr harmoniert. Also man findet ganz viel wieder und ja, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Also wenn ihr das volle Erlebnis haben wollt, dann zumindest mal so ein paar Hörbücher. Auf YouTube gibt's ganz tolle Lovecraft-Hörbücher, sich die einfach mal so ein bisschen geben. Ich mache das oft beim Kochen nebenher laufen lassen oder sowas, weil viele Geschichten auch nicht zu lang sind. Ja, also okay, das würde ich mir noch mal wünschen, noch eine Traumland-Kampagne so. Ja.
Okay, cool. Papa, du, welche Wünsche, wenn FFG jetzt hier zuhört?
Ich bin, glaube ich, da noch nicht so bewandert wie Lars, deswegen kann ich mir da schlecht ein Urteil erlauben, beziehungsweise Wünsche äußern. Ich lasse mich einfach überraschen. Also wenn wir in einem Jahr vielleicht nochmal eine Arkham-Folge machen, eine Arkham-Horror-Folge, dann kann ich mit Sicherheit mehr dazu sagen, was ja, ich cool mir noch wünsche.
Ja, dann schreiben wir das in den Terminkalender.
Gerne.
Patrick, eine Return-to-Folge.
Ja, genau, ganz das genau passt auch zu den Kampagnen dann. Patrick, hast du irgendwas, wo du sagst, das würdest du dir wünschen für eine zukünftige Erweiterung?
Muss ich tatsächlich auch noch viel mehr spielen, was es da eh schon gibt, als dass ich da jetzt sagen könnte, das wünsche ich mir.
Okay, ja, aber es gibt ja auch schon eine ganze Menge Erweiterungen. So, das ist jetzt schon einmal angeklungen, dass das so ein bisschen überfordernd vielleicht sein kann. Könnt ihr mal kurz umreißen, wie das überhaupt ist mit den Erweiterungen? Also man kauft so eine Grundspielbox, da sind die, da ist ja alles drin, logischerweise jetzt ja auch mit einem Beutel, um loszuspielen. Und wenn ich das jetzt durchgezockt habe, wie mache ich dann weiter? Gibt es eine feste Reihenfolge, die ich dann einhalten sollte? Wie mache ich das dann? Lars? Oder Papa? Nee, du hast gesagt, dann leg du los, Papa.
Also es gibt keine feste Reihenfolge. Jeder schlägt, glaube ich, auch eine andere Reihenfolge vor. Ich bin auf die Webseite von Brettspielparadies, glaube ich, bin ich gegangen. Die haben eine schöne Reihenfolge vorgeschlagen und die arbeite ich jetzt für mich ab. Ja, okay. Aber wie gesagt, es gibt keine feste Reihenfolge. Ich glaube, innerhalb des Szenarios sollte man halt, innerhalb der Kampagne sollte man die Szenarien dann abarbeiten. Ich glaube, es muss aber auch nicht unbedingt in der Reihenfolge sein, Lars, oder? Doch, doch. Sollte es?
Also die Szenarien in der Kampagne haben eine sinnvolle Reihenfolge. Das muss man eigentlich auch so spielen.
Weil die dann auch eine Geschichte erzählen an der Stelle.
Genau, weil die aufeinander aufbauen. Die Kampagnen muss man nicht in der Reihenfolge, in der sie erschienen sind, spielen. Ich würde aber meiner Erfahrung nach schon empfehlen, mit Dunwich anzufangen nach dem Grundspiel. Weil Dunwich mehr so die Regeln im Grundspiel benutzt und nur ein bisschen erweitert. In anderen Kampagnen kommen manchmal dann doch so 3-4 Zusatzregeln, noch mehr Token, andere Dinge, die auf den Karten noch passieren und so weiter dazu. Plus, also die Traumfresser-Kampagne ist zum Beispiel ganz verschachtelt. Da spielt man mit 2 Ermittlerteams und dann immer abwechselnd. Das eine Team spielt nämlich in den Traumlanden und das andere Team spielt in der realen Welt und die unterstützen sich gegenseitig, je nachdem, wie sie in dem jeweiligen Szenario abschneiden und so. Also das macht das Ganze aber ein bisschen komplizierter und dann ist es schon gut, wenn man Dunwich gespielt hat, denke ich, weil man dann die Grunddinge komplett verstanden hat.
Okay. Und wenn ich jetzt das Grundspiel durchgespielt habe und sage, ist cool, aber ich habe jetzt erstmal keine Lust, eine große neue Kampagne zu starten, gibt es so One-Shot-Szenarien, die man sich holen kann?
Gibt es tatsächlich auch schon, ja. Da gibt es beispielsweise der Blob, der alles fraß. Das halt Titel. Das sind diese 50er Jahre Horrorfilme mit dem Blob oder so, ne? Das sind, dann gibt's Mord im Excelsior Hotel, glaube ich, oder sowas. Irgendwas mit dem Hotel. Und es gibt den Fluch des Guragaru. Das ist irgendwie so eine Werwolf-Geschichte. Und es gibt noch irgendwie so ein Labyrinth-Ding und das ist allerdings kein One-Shot im normalen Sinne, sondern ich glaube, das sind Regeln, wie man auch irgendwas in Teams spielt. Das habe ich aber nur mal so erzählt gekriegt und schon wieder vergessen.
Ja, okay. Und jetzt also so in der Vorbereitung der Folge habe ich so mitbekommen, dass sie mit der neuen Ausgabe irgendwie das Veröffentlichungsmodell angepasst haben. Das ist ja irgendwas, also wie sieht das jetzt aus? Also, oder wie sieht überhaupt das Veröffentlichungsmodell aus mit den Erweiterungen, Lars? Kannst du das ein bisschen beschreiben? Also, ich fand das auf jeden Fall extrem überfordernd. Wenn man irgendwo nach Arkham Horror das Kartenspiel sucht, dann kriegt man irgendwie 50 Treffer. Keine Ahnung, worauf ich klicken müsste.
Also, die Kampagnen bis jetzt waren immer so aufgebaut, dass man eine Kampagnen-Grundbox gekauft hat. Da sind 2 Szenarien drin plus 5 neue Ermittler und eine ganze Menge Spielerkarten plus eben halt diese Szenariokarten. Und dann hat man Szenario-Packs gekauft. Da gab es, glaube ich, immer, lass mich lügen, 6 pro Kampagne. Und da waren dann jeweils halt das Szenario plus Spielerkarten noch zusätzlich mit drin. Das haben sie jetzt geändert. Patrick, wie ist das jetzt?
Ich habe jetzt 3 Szenarien hier drin als eine Kampagne und genau, 5 Ermittler.
Ach so, ja genau, aber die nachfolgende Kampagne, es gibt jetzt eine neue Kampagne, die ist so aufgebaut, dass man nicht mehr die einzelnen Szenario-Packs nachkaufen muss.
Ach so, richtig, genau, das ist jetzt eine große Box, richtig.
Genau, denn das war manchmal schwierig. Dann hat man so Dunwich 1 bis 3 und 6 gekauft, aber 4 und 5 waren out of print und nirgendwo mehr zu haben und so weiter. Musste ich auch ganz schön hinterherrennen. Und das hat sich so in allen Kampagnen irgendwie, die ich bis jetzt gekauft habe, musste man dann doch ein bisschen hinterherlaufen manchmal. Das ist vielleicht so der einzige Negativpunkt, aber den haben sie ja jetzt negiert, indem sie komplett Kampagnen verkaufen mit einer großen Box, in der neue Ermittler und neue Spielerkarten drin sind und eine große Box, in der die komplette Szenario-Geschichte für alle Szenarien in dieser Kampagne drin sind.
Okay, Papa.
Aber kann man dann die alte Version mit der neuen Version kombinieren oder ist das, ja, das funktioniert?
Unterscheidet sich sonst gar nicht, glaube ich.
Okay.
Nicht, dass ich wüsste.
Gut für mich, schlecht für meinen Geldbeutel. Okay.
Ja, also der Preis ist tatsächlich, glaube ich, gleich geblieben. Okay. Die großen Boxen kosten halt irgendwie dann 60 Euro oder so.
Ich meine, ich habe 50 gesehen sogar.
Oder 50 und dann hast du halt doch auch wieder die 100, die du sonst auch ausgegeben hättest ungefähr.
Okay, also im Grunde hat sich nur das Problem zu lösen, dass man manchmal schwierig an die einzelnen Szenario-Packs gekommen ist. Das haben sie halt angegangen. Okay, im Endeffekt müsste man das gleiche Geld ausgeben, wenn ich das richtig verstanden habe, weil du sowieso die ganze Kampagne durchzocken möchtest und jetzt kaufst du sie halt einmal komplett.
Ich weiß jetzt nicht, wie das ist mit den Ermittlern, ob es da mehrere dann gab pro Zirkel. Da kann man sich dann natürlich nicht einfach nur einen raussuchen, wenn. Ne, da hat man dann direkt alles, wenn man eigentlich nur so ein kleines Add-on will, vielleicht.
Ach so, in den Kampagnen gab es halt, wie gesagt, diese Grundbox, ne, mit zwei Szenarien und 5 neuen Ermittlern. Das war so Standard.
Okay.
Ja, man könnte quasi die Ermittler auch einzeln kaufen, oder was, Patrick?
Ja, das war die Frage jetzt. Das hatte ich nicht auf dem Schirm.
Oh, okay.
Genau. Ob ich da jetzt vorher alles einzeln kaufen konnte und dadurch mir gezielt was aussuchen konnte. Aber jetzt ist ja alles in einer Box, dass ich da jetzt nicht mehr diese Auswahl habe, sondern wirklich jetzt immer alles nehmen müsste. Vielleicht wäre das dann jetzt ein Nachteil dazu, dass ich jetzt nicht einfach nur 15 Euro ausgeben muss und für einen Spieler, sondern gleich 50 für alles.
Das kannst du auch noch machen, denn es gibt ja 5 einzelne Ermittler-Packs, die genauso teuer sind wie die Szenario-Packs, glaube ich. Und dann bekommst du halt ein komplettes Ermittler-Deck, was auf diesen Ermittler, der da drin ist, zugeschnitten ist, plus nochmal zusätzliche Karten, die man noch irgendwie benutzen kann.
Okay.
Aber das ist eine coole Idee, finde ich. Also gerade bei der neuen Version, dass du jetzt diese größeren Packungen hast. Ich meine, das ist ja auch ein Eyecatcher jetzt im Regal, wie wenn du jetzt die kleinen Booster, sage ich mal, im Regal herumfliegen hast. Ich meine, gut, wie jetzt mit der alten Version, da kommst du wieder, gehst auf Etsy, falls euch das was sagt, und da kann man sich dann eine schicke Box kaufen und lagert dann dort die ganzen Booster drin. Aber es ist schon schöner, wenn du jetzt eine größere Box hast, finde ich.
Ja, muss man auch so ein bisschen mal gucken mit der Nachhaltigkeit, denn diese große Box ist halt, naja, das ist schon so 80% unnötig.
Okay.
Im Grunde, ne? Also von der Größe her, finde ich, hätten sie vielleicht, wäre schöner gewesen, das in einer kleinen, also umweltfreundlicher mit Sicherheit.
Mhm.
Vor allem, man hat auch noch in der Grundbox so viel Platz drin, dass man da locker noch ein Szenario reinpacken kann.
Ja, das ist ja generell so ein Problem, glaube ich.
Hm.
Dass man sehr viel Platz verschwendet.
Ja, und das war eben, also das ist zum Beispiel bei der Grundbox vom Grundspiel, die sich ja auch nicht geändert hat von der Größe, glaube ich, da dann so ein Insert reinzusetzen, macht zum Beispiel total Sinn. Da passen dann doch eine ganze Menge Spielerkarten rein, eine ganze Kampagne zusätzlich eventuell und so.
Ich glaube, die neue Box ist tatsächlich was größer.
Die Box ist größer, richtig. Ja.
Okay.
Ja, das hat mich bei der alten Version auch davon abgehalten, ein Inlay zu holen, da man da bekanntlich die Box nicht mehr richtig schließen kann.
Ja, aber
also
das
steht
macht
so ein Stück
nicht
ab.
Das macht nicht viel aus, finde ich.
Die haben jetzt extra so ein
Fach. Ist nicht so, dass der Deckel dann lose ist oder so.
Okay.
Aber jetzt, Patrick, in der neuen Box ist Platz für eine ganze Menge Karten, oder was?
Ja, richtig. Also ich kann hier locker noch 3 Charaktere, 3 Mittler und noch ein ganzes Szenario reinpacken. Und dann habe ich immer noch den Haufen, wo ich jetzt gerade den Beutel drin gelagert habe. Da kann ich auch noch stapeln bis zur Endlichkeit. Also hier, ich brauche
es wird nicht bei einem Szenario bleiben.
Ich brauche keine Box, ich brauche nur die Karten.
Okay. Gut, aber die alten, also jetzt alles, was neu rauskommen wird, quasi in dem Modell vertrieben, ne? Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Denke ich, ja.
Ja. Genau, Edge of the Earth scheint so das Aktuellste zu sein. Ja. Cool. Ja, dann haben wir noch was zum Thema Erweiterung. Aber wie ist das? Jetzt hatten wir eben irgendwie Kampagnen, Zirkel, Zyklen, Mythos-Packs. Ist das alles irgendwie dasselbe? Ist ein Zyklus eine Kampagne?
Ja.
Okay. Das heißt, Kampagne und Zyklus sind dann und Mythos-Pack, gibt es das?
Mythos-Pack ist ein Szenario.
Okay, ah, okay, cool. Nun, das mal so gerade zu ziehen. Ja, hat sonst noch was zum Thema Erweiterung?
Nein. Also ich kann diese 5 Szenario-Packs mit den einzelnen Ermittlern echt empfehlen. Die Decks, die da drin sind, die vorgefertigten, sind richtig gut. Die Ermittler sind echt spannend. Kann ich nur empfehlen.
Okay, cool. Ja, dann hat man doch direkt was, wo man loslegen kann.
Aber man hat da keine neuen Typen bei, oder? Das sind einfach nur neue Ermittler mit einer neuen Story dann zu den einzelnen Typen. Also jetzt kriminelle Schurken, Schurke, sowas.
Genau, ne? Also die 5 bleiben gleich.
Okay, also man kriegt für die bestehenden Klassen einfach mehr Varianz noch rein. Cool. Ja, und dann hat man jetzt schon auch schon öfter gehört, es gibt ja neben Arkham Horror das Kartenspiel noch anderen Kram bei Fantasy Flight, alles in diesem Arkham-Universum, also Willen des Wahnsinns. Gibt es da noch mehr? Ich bin wirklich unbewandert, falls das immer noch nicht klar geworden sein sollte. Papa, was hast du noch mehr aus dem Arkham-Universum bei FFG?
Willen des Wahnsinns habe ich, ja. Ich weiß nicht, zählt Mythos Tales auch dazu?
Ich glaube nicht.
Also ich frage jetzt Lars.
Bei einem anderen Verlag erschienen.
Okay.
Es gibt ganz viele Spiele, die in dieser Lovecraft-Welt spielen, die halt nicht von Fantasy Flight Games sind, aber trotzdem eben so in dieser Mythos-Welt sind. Ne?
Okay, aber die überschneiden sich quasi dann auch ein Stück weit, ne?
Ja, da werden, wie gesagt, auch wahrscheinlich Begriffe fallen, die man in den FFG-Spielen auch haben wird.
Okay, okay.
Die Monster sind alle gleich vom Namen, also Shub-Niggurath gibt's überall, Cthulhu gibt's überall sozusagen, ne, die tiefen Wesen und so, das verändert sich ja nicht. Das ist ja praktisch so diese Romanvorlage.
Ja, okay, verstehe. Gibt es denn irgendwas, was die alle, also abgesehen von der Welt, dann vereint bei FFG? Also ist das Artwork irgendwie immer ähnlich?
Tatsächlich ja. Also die Ermittler sind in den Spielen immer, also die findet man überall wieder.
Oh, sogar die Figuren, das ist ja cool.
Genau, also ich kann meinen Lieblingscharakter oder einen meiner Lieblingscharaktere kann ich, zumindest weiß ich, dass ich den in Eldritch spielen kann und in Mansions of Madness und ich glaube auch im Arkham Horror Brettspiel. So, also die überschneiden sich da schon. Das ist fast immer dasselbe dann.
Da müsstest du jetzt auch einmal kurz sagen, was dein Lieblingscharakter denn ist. Lars.
Da habe ich so ein paar mehrere. Ne? Aber dann, um dem Dice Twice, um deren Frage zu beantworten, meine Lieblingscharaktere sind Stella Clark, das ist eine Überlebende und von Beruf Briefträgerin. Und Trish Scarborough ist eine Schurkin und vom Beruf Spionin. Und das mit der Briefträgerin ist eben auch zum Beispiel ganz witzig. Da hast du Köche, Mechaniker, aber auch Archäologen und so. So einen Indiana Jones Typen gibt's zum Beispiel auch. So. Und das zieht sich halt so durch alle Schichten und durch alle Berufsklassen oder so, weil es im Grunde alles ganz normale Menschen sind, die mit Gottheiten konfrontiert werden. Und deswegen ist es auch so, dass man halt oft einfach das Spiel nicht schafft, weil man kann gegen Götter einfach als normaler Mensch ganz schlecht nur bestehen. Ne?
Okay, ja. Also das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt, den haben wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig besprochen. Also man spielt keine Spezialeinheit irgendwie, sondern so ganz normale Leute offensichtlich.
Im besten Fall irgendwie so Detektive oder sowas.
Okay, verstehe.
Dann habe ich Jenny Barnes, ist ein super Charakter, finde ich. Die ist so eine Allrounderin, auch eine Schurkin. Und da gefällt mir einfach die Hintergrundgeschichte so gut, dass ich die immer in jedem Spiel spiele, wo sie spielbar ist. Gibt es zwei neue Charaktere oder neuere. Das ist Nathaniel Cho und Lily Chen. Und das sind beides, also Wächter und Mystik zwar, aber beide so starke Kämpfer, sage ich mal. Die teilen ordentlich Schaden aus. Wobei, cool. und Stella Clark ist eben und Trish Scarborough, die sind so, die entkommen ziemlich gut. Also die können ganz gut Gefahren ausweichen und Proben bestehen und sowas. Da sind die ganz gut drin. Okay. Deswegen, das ist auch so das nächste Team, was ich spielen werde.
Cool. Patrick, was mit dir? Hast du noch was aus dem FFG Arkham-Universum, was du gerne spielst? Außer Willen des Wahnsinns?
Selbst besitzt nichts. Außer Willen des Wahnsinns. Ich habe mal das Arkham Horror Brettspiel gespielt. Eine Partie. Aber sonst, nee, tatsächlich gar nicht. Willen des Wahnsinns war damals so teuer, so viel. Da habe ich mich gar nicht irgendwie getraut. Wir haben so wenig gespielt, dann irgendwie was anderes noch damit reinzukaufen irgendwie.
Okay.
Hätte ich vielleicht erst mit einem anderen Spiel starten sollen, bevor ich mit Willen des Wahnsinns dann direkt den großen Klopper raushole.
Verstehe. Axel, du hattest auch nur Willen des Wahnsinns, ne, aus der Arkham-Welt bisher.
Ja, genau. Aber da auch schon von der ersten Edition an bei Willen des Wahnsinns.
Ah, okay. Und das ist aber die ohne App-Unterstützung, ne?
Genau, da war auch noch, wo man so einen Dungeon Master quasi hatte. Ja. Was er in der zweiten Edition jetzt die App alles steuert. Und aber gespielt hatte ich auch einmal Arkham Horror, aber auch die zweite Edition. Das fand ich ganz cool. Und was mich auch sehr interessiert, ist Eldritch Horror. Das werde ich mir auch mal holen, weil das ja so weltumspannt ist. Da reist man ja die ganze Welt und probiert da einen großen Alten irgendwie zu besiegen. Das hört sich auch sehr interessant an. Und auch mit noch andere Leute anwerben und so, dass du dir da so ein richtiges Team aufbauen kannst, je nachdem. Hört sich ganz cool an.
Okay.
Wenn du die erste Edition hast von Mansions of Madness, dann hast du auch Jenny Barnes.
Ja.
Sehr gut.
Und das Coole ist ja, du kannst ja die erste Edition mit der zweiten kombinieren. Da hast du ja die ganzen Ermittler von der ersten und so kannst du dann in der zweiten auch. Also genau. Das haben die schon gut gemacht.
Cool. Ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon direkt dazu, was es denn noch zu weiteren Alternativen zu dem Spiel selber gibt, Patrick.
Ja, ich wollte noch zu Willen des Wahnsinns kurz.
Also gerne.
Ich finde es tatsächlich in der ersten Version besser. Oder ich spiele die zweite Version gerne wie in der ersten Version. Das ist diese App immer nur ein Typ hat, der dann quasi alles steuert und die anderen sind die Spieler. So. Das finde ich tatsächlich, die Variante bevorzuge ich, als dass das Handy die ganze Zeit rumgeht und oder das Tablet oder was auch immer.
Ja, da hast du recht. Aber in der ersten war cool. Das ja auch so, fand ich, dass der Overlord viel mehr machen konnte und da war halt mit das Problem, dass wenn der Overlord richtig gespielt hat, hatten die Ermittler gar keine Chance. Das heißt, der Overlord musste ein bisschen mit den Ermittlern spielen. Hast du jetzt einen Overlord, der die ganze Zeit nur Monster raushaut und Flüche und dann können die Ermittler gar nichts mehr machen. Also das haben sie in der zweiten schon viel besser gelöst mit der App. Ja, aber ich habe auch, also meine Frau hat zum Beispiel in der ersten Version immer nur den Ermittler gespielt, weil sie uns da immer richtig schön ein reinwirken konnte. Das hat ja anscheinend den Overlord. Hat ihr anscheinend immer so viel Spaß gemacht, da wollte sie nie was anderes spielen.
Ja. Okay, ich verstehe. Okay, also würdet ihr auch sagen, dass Willen des Wahnsinns so eine Empfehlung ist für Leute, die Bock auf Arkham haben, irgendwie auf Cthulhu und vielleicht dann doch irgendwie zurückschrecken vor so einem LCG als Einstieg? Wäre das so eine Alternative, die ihr empfehlen könntet?
Doch schon. Vor allem, weil es Miniaturen hat.
Okay.
Also, an sich ja, aber der Preis sein. Ist natürlich auch dann ein anderer wieder, ne? Ich weiß halt schon mehr als das Doppelte dann.
Also preislich, glaube ich, es gibt ja auch für Willen des Wahnsinns ohne Ende Erweiterungen schon. Mhm. Also auch da kann man sich ordentlich verausgaben. Aber ich glaube, wenn man Willen des Wahnsinns hat und auch viel davon hat, ob man dann beim LCG voll reinhauen muss, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist schon eine Alternative. Ich glaube, das LCG lässt sich vielleicht besser solo spielen.
Okay, verstehe.
Aber mit der App könnte man ja auch Willen.
Auch solo spielen, ne?
Solo spielen.
Gibt es sonst so Alternativen zu Arkham Horror, dem Kartenspiel, wo ihr sagen würdet, das ist ein ähnliches Spielgefühl, verbirgt sich dahinter, aber wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt Leute zum Beispiel sagen, sie haben keinen Bock auf Horror, wie zum Beispiel ich, aber die haben trotzdem Bock irgendwie so ein Kartenspiel mit coolen Charakteren und irgendwie Story. Gibt es da irgendwas Vergleichbares? Kennt ihr da was? Jo, Axel?
Ich würde mal sagen, da müsst ihr andere mir aber mal recht geben, je nachdem, Seven Continent, weil du hast da nicht diesen Ermittler-Part, aber du hast diesen Aspekt als Überleben, also diesen Überlebensaspekt. Ne? Da ist ja auch mit nur Karten gesteuert, viel erkunden, du weißt nicht, was auf dich zukommt. Du baust dir langsam was auf und so. Das könnte vielleicht noch eine gute Alternative sein.
Okay, von denen, die habt ihr das beide mal gespielt, Seven's Continent? Würdet ihr da zustimmen?
Ich habe es nur einmal gespielt, aber es gibt eine Promokarte und das ist H.P. Lovecraft, den man dann da spielen kann.
Das war ganz cool. Okay. Ja, also passt doch.
Also da hat man dann vielleicht wieder so eine kleine Brücke. Ansonsten, wenn ich mich recht erinnere, würde ich das fast eher als Alternative zu so einem Dungeon Crawler oder so, oder?
Oder Tainted Grail?
Destinies vielleicht oder so. Aber also, auf jeden Fall ist es ein gutes Spiel.
Ja.
Du würdest Tainted Grail
als Pendant zu Seven's Continent, glaube ich.
Okay.
Ich weiß nicht, so als LCG gibt es von Herr der Ringe, glaube ich, auch eins.
Mhm. Auch aber die FFG. Sind ja mehr konfrontativ. Ne? Also da spielst du ja nur einer gegen einen. Da hast du ja nichts, so wie jetzt bei Arkham Horror LCG, dass du zusammenarbeitest an einer Sache.
Ah, okay.
Da soll ja auch eine neue Auflage jetzt rauskommen, oder?
Bei dem Lothar-Ding, ich habe das nur mal am PC gespielt und ich fand es zu schwierig. Aber es war so ein bisschen, am PC hat es sich gespielt wie Hearthstone.
Das war ein bisschen das habe ich auch mal gespielt. Fand ich nicht so super spannend am PC.
Ja, und ansonsten glaube ich, es hat schon ziemlich viel Story und es hat eben auch dieses Deckbau-Ding, ne? Also Da kommt es, glaube ich, noch viel mehr darauf an, dass man ein richtig gutes Deck hat als bei Arkham.
Okay.
Also ich glaube, ohne ein richtig ausgefeiltes Deck kommt man da auch nicht weit, glaube ich.
Okay. Sonst noch, also so aus meiner Wahrnehmung, vielleicht auch nur, weil es auch von FFG ist und LCG Marvel Champions, würdet ihr sagen, dass das irgendwie passt als Alternative? Oder ist es dann doch, außer dass es ein Kartenspiel ist und ein LCG, hat das nicht viel miteinander zu tun, so vom Spielgefühl her?
Champions nicht, aber Arkham Horror ist ja schon wirklich, der Fokus liegt auf eine gute Geschichte. Und ich habe bisher, ich kenne keins, egal ob es LCG ist oder nicht LCG, was mich so tief in diese Geschichte mit reinzieht, was so einen krassen Fokus auf eine so gute Geschichte hat.
Okay.
Deswegen fällt mir echt gar nichts dazu ein, was noch als Alternative hergehen könnte. Das ist für mich auch das Ausschlaggebende halt an Arkham Horror, dem LCG jetzt hier auch. Warum ich das so gut finde und warum ich das empfehlen würde.
Zu Marvel Champions kann ich vielleicht noch sagen, weil ich das auch ziemlich aktiv spiele. Es hat halt auch viele Karten. Ja. Es gibt viele Erweiterungen, die man sich zulegen kann. Aber vom Spielgefühl her ist es komplett was anderes.
Okay.
Das ist eher so wie ein Bosskampf in einem Videospiel.
Ja.
Es fühlt sich auch viel schneller an. Also beim Arkham-Spiel habe ich viel mehr das Gefühl, dass man da eben, man liest diese Fluff-Texte auf den Karten viel. Und auch der ganze Spielablauf fühlt sich nicht so zügig an. Beim Champions, Marvel Champions, ist es eher wie so ein Comic-Fight. Und da geht es halt schnell. Du ziehst da eine Karte, du legst da eine Karte, ziehst eine Karte, legst da eine Karte und es geht irgendwie zügiger. Also habe ich so das Gefühl, ne? Die Proben sind, es gibt keine Proben praktisch. Das ist auch nochmal.
Okay. So. Papa, was mit dir? Hast du, würdest du dem so zustimmen, dass es im Endeffekt quasi alternativlos ist?
So in der Kombination mit Geschichte und LCG würde ich auf jeden Fall zustimmen, ja. Was Geschichte betrifft, also wenn man den LCG Aspekt auslässt, bleibe ich bei Tainted Grail, glaube ich, von der Geschichte her. Das hat mich auch richtig gecatcht.
Okay.
Aber cool. So in dieser Kombination zwischen Geschichte und LCG fällt mir jetzt doch nichts ein, was man damit vergleichen könnte.
Okay. Cool. Tja. Ich meine, sonst hat man ja oft Spiele, wo man sagt, okay, das könnte sowas Ähnliches sein, aber na, nicht schlecht. Und wo würdet ihr sagen, für wen oder welche Leute sollten so komplett die Finger davon lassen? Für die ist es vielleicht eher nichts. Oder die sollten zumindest nochmal genauer darüber nachdenken, bevor sie es sich holen oder vielleicht irgendwo mitspielen oder sowas, genau. Eine Idee.
Vielleicht Leute, Spieler, die mit mögen. Dem Thema Horror nichts am Hut haben.
Okay.
Ich weiß nicht. Oder Spieler, die nicht gerne verlieren, wie ich ja schon gesagt hatte.
Leute, die schnell getriggert werden durch irgendwelche Gewaltdarstellungen.
Ja.
Ja, das stimmt. Also es gibt eine Karte zum Beispiel, ich mag die gar nicht in der Hand haben.
Okay.
Weil diese Abbildung da drauf so gruselig ist für mich, dass, also wenn ich die ziehe, dann kriege ich auch immer so einen richtigen, so einen, oh fuck. Weil erstens ist diese Karte ziemlich schlimm, ja, wenn man sie zieht, und zweitens sieht sie halt auch noch übelst aus. Und ja, das ist so, ist schon, für mich ist es natürlich cool irgendwie, weil es so ein Schauer dann und ja, man klar. Erschreckt sich tatsächlich so ein bisschen oder so. Aber ja, für Leute, für die das gar nicht gut ist, die sollten davon die Finger lassen, auch sich überhaupt mit diesem Mythos zu beschäftigen. Wenn man dazu neigt, irgendwie an Verschwörungstheorien oder dergleichen schon zu glauben, dann sollte man das vielleicht lieber lassen, weil es tatsächlich eben so ist, Menschen, die so ein bisschen instabil sind, was das angeht, könnten sich da ziemlich reinziehen lassen. Und ja, also das ist so. Ich habe damals als Kind, also so als Jugendlicher ganz oder Teenager, ne? Als Teenager habe ich die Regeln von diesem vom Pen and Paper, Cthulhu Pen and Paper gelesen. Und mich hat das schon ganz schön gepackt. Aber ich bin eben auch so jemand, der sich in so eine Story dann auch so richtig reindenkt und so. Und für mich war das schon gruselig, sage ich mal.
Okay, verstehe.
Ja, aber ich glaube, am wenigsten ist es was für Leute, die mit Story spielen. Also ne, das ist eben nichts, was du so, wenn jetzt so die reinen Eurogamer irgendwie, die das einfach brauchen, dass sie die nächsten 6 Züge im Kopf schon vorgeplant haben und genau wissen, was passieren wird und sich das alles ausrechnen und im Kopf eine Excel-Tabelle haben oder so, für die ist das absolut gar nichts, weil es halt total glückslastig ist und einfach nur Story praktisch. Man spielt wirklich eine Geschichte.
Okay.
Aber wer das mag, wer gerne liest, wer auf Romane steht oder so packende Geschichten, für den auf jeden Fall mal hingucken wert, ja.
Da finde ich auch, ist das für Einsteiger sowie Fortgeschrittene auf jeden Fall immer was. Egal auf welchem Level Spieler man ist, da sollte dann zugegriffen werden.
Okay, also es ist quasi unabhängig von der Spielerfahrung, kann man einfach jederzeit loslegen.
Ja. Also Dirk, Axel, wenn ihr ab nächster Woche irgendwie Tipps haben wollt, sagt Bescheid.
Ja, jetzt weiß ich ja Bescheid, weil ich
sehr erwarte kaufen. Eure Anrufe.
Sehr gut. Ja, cool, das war ein schönes Schlusswort dazu. Dann kommen wir jetzt zur Autofrage und da schließen wir den Kreis. Wir bleiben heute gruselig und die Frage ist, was ist uns das der lustigste Tod in einem Horrorfilm, an den wir uns erinnern? Axel, du hattest es vorgeschlagen, du darfst zuerst.
Ja, mein lustigster Tod ist aus dem Film Tucker and Dale vs. Evil, falls den einer von euch kennt. Und zwar geht's
sehr guter Film.
In dem Film geht's kurz darum, dieser Tucker und Dale, das sind zwei Brüder, die sind so Rednecks, die wollen im Wald sich eine Hütte aufbauen und da einfach Bier trinken und chillen. Dann kommt aber irgendwann ein Bus oder ein Auto mit ein paar Teenies, ne, wie es in jedem Horrorfilm ist. die sehen diese Leute und die Tucker und Dale sind ein bisschen, ja, jetzt nicht geistig zurückgeblieben, aber die machen so ein bisschen, sind halt ein bisschen dumm. So, und die Teenies denken dann, ja, was sind das für komische Leute und, ne, halt denken, die sind irgendwie gestört. Und dann gibt's da eine Szene, wo der Tucker mit einer Kettensäge Holz am Schneiden ist und der Dale so einen großen Schredder hat und da das Holz halt immer reinwirft. So, der Tucker sägt dann aus Versehen in ein Wespennest mit seiner Kettensäge. Daraufhin kommen die ganzen Wespen, stechen ihn im Gesicht. Er sieht nichts mehr, fuchtet mit dieser Kettensäge hin und her. Einer von den Teenies sieht das und denkt, oh scheiße, die wollen uns jetzt umbringen. Mit halt dieser Kettensäge. Läuft vor ihm weg, weil der Tucker dem die ganze Zeit hinterherläuft. Stolpert über einen Ast und fällt voll in den Schredder rein, wo der Dale gerade dabei ist am Schreddern. Der Dale, aber weil er nett ist, probiert diesen Teenie rauszuziehen. Hält dann, da siehst du so, wie der seine Beine festhält und dann, ne, den halt da so irgendwie am Rumfuchteln ist. Das sehen dann die ganzen anderen Teenies, die sich woanders verstecken und denken dann, oh, der Dale, der bringt unseren Kollegen um, oh, die sind alle bekloppt und so, lass die auch mal umbringen, ne, weil sonst bringen die uns ja alle um. Ja, und ist einfach so eine gute Szene, also beste an dem ganzen Film, ja.
Verstehe.
Der ganze Film ist einfach mega.
Ja, der ist goldig.
Papa, was ist dein lustigster Tod in einem Horrorfilm?
Ja, ich hätte jetzt auch zu Tucker & Dale gegriffen. Jetzt muss ich mir schnell was Neues ausdenken. Die Final Destination-Reihe ist ja auch nicht schlecht. Auch sehr witzig. Ich glaube, da gab es mal eine Szene, die haben sie, glaube ich, auch aus einem anderen Film kopiert. Als ein Protagonist von einem Bus überfahren wurde. Eine und da kam der Satz, da kommt ein Bus. War das.
Eine Protagonistin.
Ah, okay. Genau, und dann fiel nur der Satz, da kommt ein Bus, glaube ich. Just in dem Moment. Ich glaube, dass das von Rendezvous mit Joe Black, glaube ich, geklaut wurde. Bin mir immer nicht sicher. Also ich habe Rendezvous mit Joe Black habe ich nicht gesehen. Muss ich dazu sagen. Deswegen kann ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht, wie viel Wahrheit da drin steckt, aber auf jeden Fall fand ich diese Szene sehr witzig.
An die erinnere ich mich sogar auch. Die habe ich gesehen.
Ich glaube, das war eine Abschlussszene, oder? Irgendwie sowas.
Nee, ich glaube nicht.
Nee, nicht ganz. Nee, der Abschluss ist, glaube ich, in dem ersten Final Destination kommt das vor, oder? Kann das sein?
Ja.
Ja. Ja. Jetzt hat der Papa mir auch meine Szene geklaut.
Ja, Lars, dann kannst du dir was Neues überlegen.
Ja, ich muss was Neues.
Axel hat meine Szene geklaut.
Ja, das musst du dir von Patrick klauen.
Und zwar im Film Brain Dead. Der Film Brain Dead
geht so los,
irgendwie so Forscher, irgendwie so komische Affen oder sowas erforschen wollen in irgendeinem komischen Land halt. Und diese Affen, wenn die einen beißen, dann wird man halt zu so einer Art Zombie oder so. Und dann sagt noch so dieser einheimische Führer irgendwie so zu dem Typen, ja, wenn man gebissen wird, dann muss man ganz schnell das Körperteil abhacken, weil sich das halt sonst fortsetzt im Körper, dann wird man ein Zombie. Und dann wird der Typ irgendwie in der Hand gebissen und dann hacken sie ihm erst die Hand ab, bei lebendigem Leib, so ohne Betäubung und so, der schreit da rum und dann geht dieses Gift ist aber schon im Arm und dann hacken sie ihm den Arm ab und dann ist es irgendwie, kriegt das auch im Gesicht und dann sieht man nur noch, wie der Typ nochmal so richtig ausholt mit der Machete und dann gibt es so eine Überblende, ne? Aber das fand ich das schon ziemlich lustiger Einstieg in den Film.
Alles klar. Was für ein Thema heute. Patrick, was ist dein lustigster Tod?
Jetzt hat Lars ja meine Szene geklaut. die Szene an sich ist nicht mal so lustig, aber ich finde, was danach passiert, viel lustiger. Das Film ist Escape Room. Da haben die einen so einen Raum, in dem sie ihren Herzdruck beeinflussen müssen. Und hat sich ein Typ dann nicht freiwillig geopfert, sich mehrere Elektroschocks zu geben, damit der Puls rast, weil das dachten sie wäre deren Aufgabe. Ja, und das ist halt dabei gestorben, irgendwann nach mehreren Minuten lang rumzappeln. Und dann haben sie sich gedacht, ja okay, wenn es das nicht war, dann setzen wir uns hin und chillen erstmal, lass den Puls runterfahren. Ja, okay, das war die Lösung. Perfekt, dann lass uns weitergehen.
Und der eine lag die ganze Zeit dann tot.
Der eine war weiter rum. Ja, der war schon tot dann. Also, nachdem das nichts gebracht hat, haben sich überlegt, ja, okay, dann setzen wir uns jetzt hin und erstmal ruhig.
Okay, warum nicht?
Bei der Frage muss ich tatsächlich passen. Ich habe... ich kann mich dadurch jetzt, Final Destination ist schon weg, Brain Dead ist weg, den habe ich irgendwann mal gucken müssen mit einem Kumpel. Ich habe keine Ahnung.
Aber Final Destination hat ja wirklich viel, ne?
Ja, das stimmt. Da gibt es so ein paar Absurde, die sind da alle extrem absurd aufgebaut.
Aber der Bus ist schon die beste.
Ja, ja, der war tatsächlich ganz cool.
Ich weiß gar nicht, in welchem Film das war, da gab es eine Szene im Fitnessstudio, da ist einem das Gewicht auf die Klöten gefallen und dadurch ist er gestorben. Happy Birthday to me. Oder so, ich weiß nicht.
Na gut, dann ich passe einfach diesmal und ihr könnt ja uns schreiben, was eure lustigste Szene war.
Genau, ja. Das war
interessant. Ansonsten, genau, dann weiß ich für das nächste Mal, habe ich dann was, könnt ihr mir was schicken. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ja, schreibt uns gerne, was ihr an Arkham Horror, dem Kartenspiel, so gerne mögt, was wir potenziell vergessen haben, worauf wir noch achten müssen, was ist euer Lieblingsszenario, was sind eure Lieblingsentwickler, Ermittler, so. Schon spät. Genau, ja, freuen wir uns auf euer Feedback. Ansonsten vielen Dank in die Runde und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald, eure Boardgame Theory.